Herzlich willkommen zum NBA-Tauchgang. Basketball ist gefährlich. Gute Besserung an Jusuf Nurkic. Was wird jetzt aus den Portland Trailblazers? Welches Team landet wo im Playoff-Race? Und wo wäre Zion Williamson im 2018er Draft gelandet? Und ein kleiner Redraft. Viel Spaß.
Fans, Schuhe aus, Füße hoch, wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Hallo NBA-Fans, willkommen zurück. Der NBA-Tauchgang ist wieder für euch da. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nils Horstmeier, und mit mir wieder dabei ist er jemand, der nicht nur etwas für das Spiel, sondern auch für seine Zahlen übrig hat. Arne Brandt, a.k.a. Arne Lytics. Arne, wie geht's dir?
Hey Nils, mir geht's gut. Hallo Leute. Alles super.
Wunderbar. Es ist auch wieder eine ereignisreiche Woche gewesen. March Madness ist im vollen Gange. Wir haben vernommen, wie Duke am Wochenende fast rausgeflogen wäre aus dem Tournament. Gleichzeitig ist in der NBA auch wieder einiges los. Die Mavericks mit einem überraschenden Sieg gegen die Warriors. Wir haben mit Ole Kupsch sogar einen Auslandskorrespondenten, der direkt vor Ort war und auch die Standing Ovation für Nowitzki wahrnehmen konnte. 21 Punkte hat er in dem Spiel gemacht, seine Season High, wenn ich mich recht entsinne. Verrücktes Spiel auch zwischen den Suns und den Jazz. Booker mit 59 Punkten, und die Jazz vereiteln seine 60 Punkte, indem sie ihn absichtlich faulen. Obwohl sie das Spiel schon mit 30 Punkten geführt haben und es ihnen eigentlich egal hätte sein können, aber da sind die Jazz anderer Meinung gewesen, da wurde was verändert. Im gleichen Spiel ist Jimmer Fredette zum ersten Mal im Einsatz gewesen, hat nicht so ein gutes Spiel hingelegt, 1 von 10 aus dem Feld. Und dann kam es auch noch zu einer tragischen Situation. Arne, hast du das gesehen, die Verletzung von Jusuf Nurkic?
Ja, ich habe es gesehen. Ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Ich schaue mir solche Verletzungen sonst häufiger nicht an. Aber ich habe heute Morgen gleich in meinen WhatsApp-Nachrichten gesehen, dass irgendwas passiert ist, und habe geguckt, und oh, es war eine unglaubliche Verletzung. Also was da für eine Wucht auf das Bein gekommen ist bei so einem kleinen Hüpfer. Er hat ja wirklich nur so einen kleinen Hüpfer Richtung Korb gemacht und dann bums, ist das Schienbein weg. Also es sah echt krass aus, aber der Typ wiegt halt 130 Kilo. Mhm. Und ja, dann passiert sowas anscheinend mal.
Ja, ich gebe dir recht, das sah tatsächlich eher so wie so ein Bonnie-Hop aus. Also nicht der wahnsinnig hohe Sprung. Also von daher anders als bei Paul George damals, der tatsächlich irgendwie 2 Meter weit gesprungen ist und dann einfach sehr, sehr unglücklich am Korbgestänge.
Ja, Paul landet. George ist eher 4 Meter weit gesprungen, ne? Der wollte ja James Harden blocken.
Ja, also es war ein sehr athletischer Sprung und sehr andere Nummer. Die Verletzung allerdings sah dann schon ein bisschen ähnlich aus. Das war auch die erste Intention, der erste Eindruck, den Damian Lillard geäußert hat, der auch damals bei der Verletzung von Paul George dabei war, dass es für ihn sehr ähnlich aussah und genauso schockierend. Es wäre zu hoffen, dass Nurkic genauso wie Paul George auch zurückkommen kann und auf einem genauso guten und im Fall von George natürlich sogar noch besserem Niveau spielen kann. Es ist aber natürlich eine Verletzung, bei der man nie so genau wissen kann. Es kommt natürlich sehr auf den Spielertyp an. Center haben es bei solchen Verletzungen häufiger schwer zurückzukommen. Andererseits ist glücklicherweise Nurkic ja auch jemand, der nicht so stark von seiner Athletik lebt, sondern auch sehr viel mit seinem Gewicht gearbeitet hat und auch nicht so von seiner unglaublichen Schnelligkeit hat leben müssen. Alles Zukunftsmusik. Jetzt heißt es erstmal, Saison ist vorbei, und die Saison ist eventuell auch für die Portland Trailblazers gelaufen, oder? Ich würde jetzt mal...
Ja, noch einmal zu Nurkic, ja. Nils. Also ich sehe das mit der Verletzung so ein bisschen anders. Also ich glaube nicht, dass es... Ich glaube nicht, dass es für ihn eine Verletzung ist, wo man befürchten muss, dass er nicht zurückkommt oder dass er auf das Level zurückkommt. Also klar, der einzige Faktor, der da vielleicht so ein bisschen das problematischer macht als bei anderen Fällen, die wir vorher gesehen haben, ist halt sein Gewicht. Vielleicht wäre es dann eben auch eine Option für ihn, dass er mit einem leichteren Gewicht in Zukunft spielt. Aber ansonsten muss man schon sagen, dass die meisten Leute, die sich das Bein gebrochen haben, ganz gut davon zurückgekommen sind. Also Paul George ist ja das letzte Beispiel. Es gab noch Kevin Ware, dem das im College passiert ist. Das war sogar ein offener Bruch. Der spielt mittlerweile als Profi in Kanada. Und dann eben auch einige andere Leute. Kenyon Martin ist es im College passiert, der auch eher ein athletischer Spieler und ein Big Man ist. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert, so Knochenheilung. Und also wenn das gut operiert wird, dann ist es eigentlich so, dass das Bein wieder so stabil ist wie vorher. Mhm. Dass der Knochen halt sich so stark regeneriert, dass normalerweise, wenn das gut zusammen wiedergesetzt wurde, noch nicht mal hinterher erkennbar ist, wo der Bruch überhaupt war. Mhm. Also teilweise noch nicht mal auf Röntgenbildern, und dass das genauso stabil werden kann wie vorher. Von daher würde ich einfach mal sagen, er braucht einfach einen guten Arzt und die OP muss gut laufen und dann kann das wieder so werden wie vorher.
Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr zu hoffen. Und gleichzeitig ist die Saison natürlich jetzt erstmal im Eimer. Die nächste Saison wird dann zu sehen sein, inwiefern er zurückkommen kann. Ich denke mal von 6 bis 12 Monaten können wir, so wie das aussah, können wir ausgehen.
Ja, ich glaube eher von 12 Monaten. Also Paul George hat eine ganze Saison gebraucht, um zurückzukommen. Er hat die letzten 6 Spiele gemacht in der Saison. Kevin Ware hat die komplette nächste College-Saison ausgesetzt. Gordon Hayward, das war jetzt eine etwas andere Verletzung, aber hat auch eine ganze Saison ausgesetzt. Also ich denke schon, dass man damit rechnen muss, dass er jetzt die Playoffs und die komplette nächste Saison verpassen könnte.
Ja. Yeah. Wenn es jetzt in Richtung Playoffs geht, die Portland Trail Blazers stehen aktuell auf dem 4. Platz mit 46 Siegen und 27 Niederlagen, sind natürlich für die Playoffs extrem geschwächt. Natürlich auch, weil Nurkic speziell in dieser Saison eine sehr, sehr dominante Rolle in der Offense gespielt hat. Ein Spieler, der den Ball auf dem Center-Spot verteilen kann, der gleichzeitig auch die Wucht mitbringt, um es mit den großen Starken der Liga aufzunehmen. Defensiv war das von ihm auch in dieser Saison eine gute Leistung. Also er ist auf beiden Seiten des Spielfelds schwer vermisst. Jetzt kommt da noch Enes Kanter von der Bank. Sie haben noch einige athletische Große, die nicht die Passing-Skills von Nurkic haben. McCollum ist angeschlagen, verletzt, wird vermutlich auch, ne, auch nicht in voller Stärke aktiv sein können in der ersten Runde. Ist die Frage, sollte ein Team in der Western Conference, was sich jetzt in den Plätzen 5 bis 8 aufhält, von den Utah Jazz bis zu den Oklahoma City Thunder, versuchen, auf diesen 5. Platz zu kommen, um möglichst gegen die Trail Blazers ein leichtes Spiel zu haben? Was meinst du?
Ja, ich denke, das wird das Ziel sein. Ich meine, es ist natürlich die Frage, inwieweit dass man das beeinflussen kann, jetzt aus Sicht der anderen Teams, weil alle Teams total eng zusammen sind. Und es dann eben auch teilweise eventuell sogar auf die Tiebreaker ankommt. Also Teams, die da in Frage kommen, sind eben Utah, die jetzt gerade auf dem Spot sind, dann die Clippers, die Spurs und die Thunder. Aber wenn man sich jetzt gerade aussuchen kann, ob man gegen die Portland Trailblazers spielt, die so verletzungsgeschwächt sind, oder gegen Houston, Denver oder Golden State, dann würde wahrscheinlich jedes dieser Teams am liebsten gegen die Portland Trail Blazers spielen. Denn McCollum ist halt der zweitbeste Scorer verletzt und auf jeden Fall auch einer der wichtigsten Spieler. Also McCollum hat vielleicht im Vergleich zu den letzten Jahren dieses Jahr so ein bisschen nachgelassen, aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Mhm. Und dann eben Nurkic, also er hat wirklich eine super Saison gespielt, die beste Saison seiner Karriere bisher. Jetzt im März 17 Punkte, 12 Rebounds im Schnitt, dazu fast 4 Assists, ein Block, ein Steal und das mit sehr, sehr guten Field Goal und Freiwurfquoten. Also es ist wirklich seine vielleicht dominanteste Saison, selbst dominanter als dieser Stretch, als er nach Portland gekommen ist und dann erstmal auch richtig aufgeräumt hat für den Rest der Saison, als er alle überrascht hat. Aber jetzt in dem Spiel, wo er sich verletzt hat, hat er zum Beispiel auch 32 Punkte, 16 Rebounds gemacht, dazu 4 Blocks. Also er ist wirklich schon eine ganz schöne Maschine. Bei ihm kommt es auch immer so ein bisschen auf die Matchups an. Ja. Brooklyn ist eben auch ein Team, das kein Center hat, der wirklich dagegenhalten kann. Also je nachdem, wenn Teams sehr schlanke Center haben wie Jared Allen und Ed Davis, dann kann er eben fast machen, was er will. Die Lakers sind da auch immer so ein Team, gegen die er dann so Riesenzahlen auflegt, weil sie auch einfach niemanden haben. Das wird den Portland Trailblazers jetzt fehlen und man muss einfach sagen, dass Portland jetzt einfach ein Team ist, das wahrscheinlich die erste Runde nicht überstehen wird, selbst mit Heimvorteil. Denn da hinten kommen einfach Utah, die Clippers, San Antonio Spurs. Die sind alle so stark gerade drauf und ich denke mal, dass das zweite Jahr hintereinander in Erstrunden auch sein wird.
Ja, wie relevant Nurkic für die Offense der Trailblazers ist oder war, müssen wir jetzt sagen, lässt sich ganz gut in einem YouTube-Video nachsehen, das ich an dieser Stelle nochmal empfehlen würde. Es ist ein junger Mann namens Coach Daniel, der mal so ein bisschen analysiert hat, inwiefern die Blazers in diesem Jahr anders spielen mit Nurkic auf dem Feld. Und ich bin auf diesen Coach Daniel eigentlich gekommen, weil ich mal für meine Freizeittruppe hier in Eberswalde mal was raussuchen wollte, wie man am besten gegen eine 2-3-Zone angreift. Also einfach erklärt und vielleicht mal in einem Video gezeigt. Und so kam ich auf diesen Coach Daniel, den ich auch in Bezug auf andere Videos wirklich empfehlen muss. Also viele Sachen, die ich jetzt auch so teilweise mal vermutet habe. Und gerade so, was Center und deren Anbindung ins Spiel angeht, da hat es für mich jetzt nochmal total den Nerv getroffen. Und so einige Situationen, die wirklich sehr, sehr schön anzusehen ist. Also die Bucks-Offense ist da teilweise so ein bisschen auseinandergenommen. Auch die Golden State Warriors mit DeMarcus Cousins. Und eben hier an diesem Beispiel auch die der Trailblazers, die dann jetzt einfach anders laufen muss. Und sehr viel stärker dann ist einfach noch über den Motor Damian Lillard laufen muss. Ja, für die anderen Teams, du hast es gesagt, es lässt sich nicht leicht beeinflussen, aber die Devise ist klar, so viele Spiele gewinnen wie möglich, denn sie kämpfen alle um den 5. Platz und sind aktuell darunter. Die Jazz haben jetzt eine Wahnsinnsserie hingelegt, aus den letzten Spielen 10 Spielen 7 gewonnen. Die Clippers überragen, wir haben es im letzten Podcast ja auch schon mal erwähnt, jetzt haben sie die letzten 5 schon wieder gewonnen, 9-1 in den letzten 10 Spielen. Die Spurs und die Thunder kommen dahinter, wobei die Spurs eben auch nochmal einen ziemlichen Run haben. Und naja, über die Thunder haben wir vor 3 Monaten gesprochen und da waren sie bei einigen unserer Podcast-Teilnehmer, ich erinnere mich an Jan, eben auch noch das Team, das es mit den Warriors aufnehmen kann. Und da hat sich natürlich jetzt eben schon einiges geändert. Also insofern vor allem der zweite Teil in der Western Conference, der sehr interessante, aber auch an der Spitze wird weiterhin gekämpft. Ich denke, die Rockets beißen sich da jetzt auf dem 3. Platz gerade so ein bisschen fest. Vor allem, weil nur die Trailblazers ihnen noch wirklich gefährlich werden könnten. Und da sieht es, wie gesagt, jetzt erstmal schwierig aus nach dem Verletzungsaus von Nurkic. Aber die Nuggets und die Warriors kämpfen eben auch noch um diesen 1. Spot, haben beide derzeit 23 Niederlagen. Das liegt auch daran, dass die Warriors eben jetzt nochmal einige Spiele abgegeben haben. Vor kurzem wurden sie von den Boston Celtics aus der Halle gefegt, jetzt von den Dallas Mavericks, überraschend.
Ja, die Dallas Mavericks hatten vor dem Spiel 10 hintereinander verloren.
Ja, und aus dem Nichts treffen sie dann auf einmal alles und aus allen Lagen, und bei den Warriors ging halt wirklich gar nichts. Ne?
Die ja, und Steph Curry war nicht dabei und das ist natürlich immer ein Fall für, bei den Warriors läuft in der Offensive nicht mehr besonders viel. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber ich habe mir die Highlights angesehen und die Stats. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass Kevin Durant einfach diese Saison nicht so viel an der Dreierlinie spielt und in dem Spiel fast alles so aus dem Post gemacht hat. Mhm. Und die Warriors haben in dem Spiel unter 10 Dreier getroffen. Ich glaube, 8 waren es oder so. Und sie haben in dieser Saison einen Rekord von 4 Siegen und 11 Niederlagen, wenn sie weniger als 10 Dreier schießen. Also die Dreier sind dann eben schon sehr wichtig. Und Curry hält eben die Offensive am Laufen, und wenn Curry nicht dabei ist, dann wirkt es bei den Warriors doch immer sehr statisch und es fehlt einfach dieser kreative Impuls und die Bewegung von Curry und auch diese Gravity, die er hat. Und ja, es sieht einfach danach aus, dass irgendwie Durant das nicht übernehmen kann, und auch Klay Thompson hat in dem Spiel eine total Nullnummer gemacht, ich glaube 8 Punkte und auch wieder ein kleines Slump gehabt. Ja, aber es ist ja eh mein Reden, ne? Also die Warriors sehen für mich einfach nicht aus wie ein Team, das gerade einfach den Schalter umlegen kann.
Ja. Ja, und dieser Kampf um den 1. Spot ist jetzt halt auch gar nicht so unerheblich. Also sagen wir jetzt mal von den Nuggets aus gesehen, wenn sie es schaffen, die Warriors zu verdrängen, dann haben sie, das liegt auf der Hand, erstmal Heimrecht mindestens bis ins Western Conference Finale. Also wenn sie so weit kommen würden und dort zum Beispiel gegen die Breuer spielen, hätten sie da erstmal Heimrecht. Gleichzeitig wirkt sich das natürlich auch auf die Matchups aus. Also wie gerade erwähnt, die Rockets auf dem dritten Platz, gegen die würden sie aktuell, wenn sie die erste Runde überstehen, gleich in der zweiten Runde treffen. Wenn sie das umgehen, indem sie jetzt Erster werden, dann spielen sie gegen den Sieger aus dem vierten und fünften Platz. Also das heißt entweder gegen die aktuell Trailblazers oder die Utah Jazz oder eben das Team C, was dann noch aus dem Feld nach oben kommt. Definitiv alles leichtere Gegner als die Houston Rockets. Also der leichtere Pfad und mehr Heimspiele. Es lohnt sich also definitiv für die Nuggets, um diesen Spot zu kämpfen. Und auch die Warriors werden den nicht kampflos abgeben. Es wird also auch an der Spitze der Western Conference noch ein spannendes Rennen werden.
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Also für die Denver Nuggets wäre der erste Platz wirklich total super, grandios. Denn sie würden dann gegen die Thunder spielen, die gerade total strugglen. Sie würden in der zweiten Runde gegen Portland oder Utah spielen, was auch ein leichtes Los wäre. Also es könnte ein sehr einfacher Weg bis ins Conference-Finale für die Denver Nuggets werden. Während auf der anderen Seite ja dann eben mit den Spurs ein Team gegen sie spielt, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass die Spurs mit ihrer Erfahrung eventuell eine harte Nuss für die Denver Nuggets werden.
Ja.
Und dann würden eben in der zweiten Runde wahrscheinlich die Houston Rockets kommen. Das wäre schon eine andere Nummer. Also für die Denver Nuggets geht es dabei um sehr viel. Und wir haben es ja auch schon angesprochen, die Denver Nuggets sind jetzt mit den Milwaukee Bucks zusammen das beste Heimteam der Liga. Und sie könnten natürlich ihren Rekord bis ins Finale nutzen, um dann eben Heimrecht zu haben. Wenn sie ins Finale kommen würden und die Bucks wären dann da, dann hätten die Bucks Heimrecht. Aber bis ins Finale könnten sie Heimrecht haben, wenn sie noch den ersten Platz kriegen. Also für die Denver Nuggets geht es noch um sehr viel. Aber wenn man sich anguckt, wie die Konstellation gerade ist, dann sieht es doch schon eher danach aus, dass die Warriors das eigentlich schaffen müssen, obwohl ja die Denver Nuggets eigentlich gerade einen sehr guten Run hatten. Aber die Warriors haben das 24. schwerste Restprogramm ab jetzt und die Denver Nuggets das 4. schwerste. Mhm. Also die Nuggets müssen schon noch gegen einige sehr hochkarätige Teams ran. Und das, also es sieht von den Zahlen her eher danach aus, dass Golden State das eigentlich schaffen müsste.
Mhm. Ja, soweit zur Western Conference in der NBA. Und in der Eastern Conference ist auch weiterhin einiges los. Da ist es ja auch so, dass noch um die Playoff-Teilnahme gekämpft wird. Das ist ja zumindest im Westen schon weitestgehend entschieden. Ja, und am unteren Teil dieses Playoff-Felds, da tummeln sich momentan die Miami Heat auf dem 8. Platz mit 36 Siegen und 37 Niederlagen. Und knapp dahinter die Orlando Magic mit 36 Siegen und 38 Niederlagen. Und auch noch nicht raus, immer noch mit der Möglichkeit reinzukommen, die Charlotte Hornets mit 34 Siegen und 39 Niederlagen. Und gerade in Betracht dessen, dass sie noch die Chance haben, ist es für die Charlotte Hornets umso unglaublicher, dass Jeremy Lamb diesen abgefahrenen Half-Court-Buzzer-Beater gegen die Toronto Raptors geworfen hat. Ich nehme an, du hast ihn gesehen, oder?
Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe das Spiel sogar, ich konnte nachts nicht pennen und habe das Spiel sogar live gesehen, das vierte Viertel. Oh, wow. Und das war wirklich ein unglaubliches Ding. Und ich habe mir danach auch nochmal die Videos bei YouTube angeguckt von dem Wurf. Und da wurde der aus allen verschiedenen Kameraeinstellungen nochmal gezeigt. Und man sieht, dass Kemba Walker, also Lamb wird halt der Ball so weggeschlagen beim Inbound-Pass schon so sehr nah an der Mittellinie. Und dann rollt der Ball in die eigene Hälfte zurück. Also in das Rückfeld. Mhm. Und Lamb hebt den Ball auf und muss sich umdrehen und von da aus direkt werfen. Und Kemba Walker dreht sich schon zur Seite und streckt schon die Arme in die Luft, so nach dem Motto, oh nein, was ist das hier? Wir kriegen noch nicht mal mehr einen Wurf. Und dann geht das Ding rein. Und es ist auch noch in Toronto gewesen. Das war wirklich ein unglaublicher Moment, einfach die Leute zu sehen, wie sie alle denken, das kann doch nicht wahr sein, dass wir so verlieren.
Schockstarre.
Und wenn der Wurf nicht reingegangen wäre, dann wären die Charlotte Hornets eigentlich schon mehr oder weniger draußen gewesen, denn die Hornets müssen gerade jedes Spiel gewinnen. Sie sind 2 Spiele hinter den Miami Heat und es sind ja nur noch 8, 9 Spiele zu spielen, also das noch aufzuholen, das wird eben sowieso schon schwer und das wären jetzt 3 gewesen, das wäre eigentlich schon fast das Ende gewesen. Und jetzt kannst du einmal sagen, wie es mit den Tiebreakern aussieht? Wie sieht denn der Tiebreaker bei Miami und Charlotte aus?
Ja, wenn es zu Tiebreakern kommt, dann steht Miami tatsächlich relativ schlecht da. Also die Hornets und die Heat haben beide im direkten Vergleich 2 Spiele gewonnen und 2 verloren. sie spielen auch in derselben Division, also derjenige, der von den beiden dann mehr Spiele gewinnt, ist automatisch auch Division Leader. Wenn sie aber allerdings gleich stehen, würde halt die Division Bilanz zählen und da sind tatsächlich die Hornets besser als die Heat. Also bei einem Tiebreaker, so wie es aktuell aussieht, würden da die Hornets durchkommen.
Also das heißt, die Hornets müssen tatsächlich mit den Miami Heat nur ausgleichen. Sagen wir mal, sie haben beide einen Rekord von 41-41, dann kommt Charlotte in die Playoffs.
Richtig. Genauso sehe es auch aus, wenn die Magic mit den Heat gleichziehen. Denn die Magic haben zwei Spiele gewonnen und die Heat nur eins. Ich glaube, sie spielen auch nicht mehr gegeneinander. Das heißt, die Miami Heat haben nur eine Möglichkeit und das ist ihren aktuellen Vorsprung zu bewahren, also immer noch mal ein Spiel mehr zu gewinnen als alle anderen. Momentan haben sie das ja, also sie haben 37 Niederlagen und die Magic haben 38, die Hornets 39. Die sind also erstmal am Zug und die Miami Heat können es aus eigener Kraft schaffen. Das müssen sie aber dann auch insoweit tun. Also sie können sich eigentlich kaum Fehler erlauben, beziehungsweise nicht mehr als die Magic und die Hornets. Und das wird schon ein spannendes Rennen. Also, weil speziell die Orlando Magic ja auch eine extrem starke Runde seit Anfang des Jahres spielen. Ich hatte es mir hier nochmal rausgeschrieben. Das war sehr schön zusammengefasst in einem... Lass mich mal kurz das hier überblicken.
Im Artikel von Dan Devine, ne?
Der Artikel von Dan Devine, genau. Wir hatten schon mal kurz darüber geredet. Er hat die Stats freundlicherweise hier schon mal für uns rausgesucht. Die Magic haben 15 der letzten 22 Spiele gewonnen. Und seit Anfang Februar hat Orlando das drittbeste Net-Rating. Und das ist vor allem ihrer Defense zu verdanken, weil sie bei 100 Ballbesitzen der Gegner nur 102,4 Punkte zulassen. Sind vor allem stark beim Defensiv-Rebound. Gleichzeitig haben sie sehr wenig Turnover und spielen einfach einen sehr guten Basketball. Das sind auf jeden Fall schon mal Zahlen jetzt so im letzten Monat, die sie aufgelegt haben, die sehr für sich sprechen, dass sie auf jeden Fall noch mitreden können hier um diesen achten Platz.
Ja, definitiv. Also die Magic, die haben wirklich von den Zahlen her sehr, sehr gut gespielt. Man muss eigentlich sogar sagen, dass sie, was ihr Netrating angeht und die anderen Werte, sie eigentlich sogar underperformed haben, denn sie haben das fünftbeste Netrating der Liga und haben trotzdem von den letzten 15 Spielen nur 9 gewonnen. Haben die zweitbeste Defense in den letzten 15 Spielen. Also Steve Clifford hat das wirklich mal wieder hinbekommen, aus einem Team, das sehr dysfunktional aussah in den letzten Jahren, mit doch sehr ähnlichem Personal eine super Defense aufs Feld zu bringen. Also wirklich Respekt an Steve Clifford, der hat das in Charlotte vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht. Und er hat einfach aus den Orlando Magic, die in den letzten Jahren immer wirken wie so ein Haufen, einfach jetzt eine Truppe gemacht, die ganz gut zusammenspielt. In der Offense sind sie immer noch ziemlich schwach. Also offensiv geht da nicht ganz so viel. Jetzt zum Beispiel in den letzten 15 Spielen nur 21. Platz der Liga beim offensiven Rating. Aber sie sind immer noch dran. Und wenn man sich diese Konstellation genau anguckt, auch mit dem Strange of Schedule, dann sieht es doch so aus, dass die Orlando Magic eine recht gute Chance noch haben, in die Playoffs reinzukommen, würde ich sagen. Weil die Miami Heat, die sind vorhin, die haben den 16-schwersten Schedule, aber die Brooklyn Nets, die haben zu diesem Zeitpunkt noch den schwersten Schedule der gesamten Liga und sie haben eine Win-Percentage der Teams gegen sich von 64%.
Okay.
Also die Brooklyn Nets müssen noch zweimal gegen die Bucks ran, sie müssen noch gegen die Raptors spielen, gegen die 76ers, gegen die Pacers, gegen die Celtics und das einfachste Spiel, das sie noch haben, ist gegen die Miami Heat und die sind auch noch direkt hinter ihnen. Also das wird ein hammerhartes Restprogramm für die Brooklyn Nets. Von daher ist die Hoffnung für die Orlando Magic noch da und auch eine kleine Hoffnung noch für die Charlotte Hornets und dieses Rennen wird wahrscheinlich bis zum letzten Tag sehr, sehr spannend bleiben.
Ja, gleichzeitig, das könnte so ein kleiner Wermutstropfen für die Brooklyn Nets sein. Manchmal kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie gut das Team ist, gegen das du spielst am Ende der Saison. Denn es könnte zum Beispiel sein, wenn sie gegen die Bucks spielen, die jetzt schon vier Spiele Vorsprung haben auf die Raptors, dass sie da einen Gang zurückschalten, dass da Spieler geschont werden, dass sie vielleicht nicht ganz mit dem Biss spielen. Wenn du gegen eine Mannschaft spielst, wie sei es jetzt halt direkt die Orlando Magic oder jemanden, der sehr stark noch auf dem Playoffs-Platz kämpft, sei es jetzt die Celtics oder die Pacers, dann ist das manchmal eben noch schwieriger, ne? Oder vielleicht auch dann irgendwie das tankende Team, was jetzt am Ende der Saison doch nochmal zeigen will, was sie drauf haben. Also am Ende der Saison sind dann teilweise, du weißt ja nie genau, was du bekommst bei so NBA-Spielen. Dennoch sieht es natürlich erstmal jetzt schwierig aus, wenn so starke Teams die Gegner sein sollten. Ja, neben diesem Ende der Playoff-Tabelle würde ich ganz gerne auch noch über die Boston Celtics mit dir sprechen. Wir haben es ja auch schon einige Male getan und ich würde es jetzt einfach ganz gerne nochmal tun, weil für mich jetzt im ersten Eindruck, auch besonders nach diesem Spiel gegen die Warriors, jetzt erstmal so die Einstellung kam, okay, vielleicht haben sie es jetzt so ein bisschen raus langsam, ein bisschen für sich ausgetüftelt, wie sie spielen müssen und finden sich. Aber wie es auch schon einige Male war in dieser Saison, passiert dann wieder irgendwas und der Zeiger geht genau wieder in die andere Richtung. Jetzt haben sie schon wieder 4-mal in Folge verloren. In den letzten 10 Spielen damit 5 gewonnen. Also diesen Run von vorher wieder negiert. Jetzt hängen sie da auf dem 5. Platz. Müssen mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegen die Indiana Pacers ran. Und da würde ich mich jetzt, also ich würde mal die provokante Frage stellen, wenn das so läuft wie aktuell, sind sie dann nicht vielleicht auch für die Pacers Kanonenfutter und fliegen in der ersten Runde raus?
Also es ist nicht auszuschließen, dass sie das nicht packen. Also ich würde einfach mal sagen, dass die Indiana Pacers ein Gegner sind, der sehr unangenehm wird, vor allem weil sie eben auch dann eben Heimrecht haben und die Boston Celtics eben gerade auch so wackelig sind und einfach so wenig überzeugend aussehen, dass ich mir schon gut vorstellen kann, dass sie das schaffen. Also ich hatte ja sowieso schon gesagt, dass ich glaube, dass die Pacers eine ganz gute Chance haben, wenn sie den Heimvorteil behalten können, dass sie eventuell die Boston Celtics rausschmeißen. Oder auch die 76ers. Also jetzt sieht es in letzter Zeit eben so ein bisschen schlechter aus bei den Pacers. Die haben ja jetzt auch gerade einen sehr, sehr harten Schedule gehabt und da sieht man dann eben doch, dass sie offensiv nicht ganz ein gutes Niveau halten können, wenn sie gegen gute Teams spielen. Und das wird auch die große Frage sein in den Playoffs, wie können die Indiana Pacers genug Punkte machen. Denn die Boston Celtics haben ja eigentlich über die Saison gesehen eine sehr gute Defense, aber eben jetzt gerade in dieser Phase nicht so wirklich. Und was mir einfach auffällt, ist, dass einfach diese Unruhe im Team und was man so eben hört, sich einfach weiter durchzieht. Und dann gibt es eben natürlich Geschichten, die sich dann immer weiterentwickeln und alle Reporter gucken dann natürlich besonders genau hin, wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Leute verstehen sich nicht und Kyrie Irving ist kein guter Leader, aber ich glaube doch, dass es auf jeden Fall eine reale Sache ist. Das ist nichts, was jetzt an den Haaren herbeigezogen ist und es ist auch Teil des Problems. Und ein anderer Teil des Problems ist eben, glaube ich, einfach, dass die Boston Celtics nicht so gut sind, wie man es erwartet hat, dass Gordon Hayward nicht auf das Level zurückgekommen ist, dass die jungen Spieler teilweise Probleme haben, diese Rollen anzunehmen und die Rollen zu spielen. Und wir haben heute vor dem Podcast ein bisschen darüber geredet, wie das bei den Clippers ist. Du hast das Interview gehört mit Doc Rivers, mit Adrian Wojnarowski, der gesagt hat, durch die Trades, die jetzt so passiert sind, hat es einfach noch mehr dazu geführt, dass die Spieler genau die Rollen spielen, die sie spielen müssen und genau das machen können, was für sie gut geeignet ist. Das passt also ganz genau. Und bei den Boston Celtics ist das eben, glaube ich, das große Problem, dass es eben genau so nicht ist. Jalen Brown denkt, er ist ein Starter, Terry Rozier genauso. Dann Gordon Hayward war ein All-Star, kann jetzt durch seine Verletzungen das Niveau nicht mehr halten. Kyrie Irving muss das Team führen und ist aber einfach kein besonders guter Leader. Man merkt da auch, dass er da Probleme hat und immer wieder diese ungeschickten Aussagen macht. Also eine Aussage, die ich auch gerade von Kyrie Irving noch gehört hatte, ist, dass er vor den Playoffs noch ein paar Spiele resten will. Das hat er jetzt vor kurzem gesagt, wo ich einfach nur sagen kann, macht erstmal den Heimvorteil klar und seht zu, dass ihr nicht gegen die Indiana Pacers rausfliegt. Also er spielt einfach nicht mehr mit LeBron James beim besten Team der Eastern Conference. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe da einfach bei ihm wirklich manchmal das Gefühl, dass da so ein bisschen die Realität nicht ganz so bei ihm ankommt, wie das für alle anderen Menschen oder für viele andere Menschen wahrscheinlich der Fall ist.
Ja, Kyrie wird natürlich von vielen Leuten, wie du auch schon sagst, mit Adleraugen betrachtet, die ganze Mannschaft natürlich. Ich hatte jetzt am Rande noch ein bisschen die Diskussion um seinen Instagram-Account mitbekommen, dass er macht ab und zu ja mal so Illuminati-Geschichten und so Internetführungen, Verschwörungstheorien, und jetzt hat er halt irgendwie auch wieder so ein Bild gepostet und dazu halt so, dass er sehr froh ist, in dieser Zeitkapsel der Welt hier jetzt so unterwegs zu sein. Und lässt sich alles deuten im Sinne von einfach, ich bin froh hier zu sein und ich weiß, was meine Aufgabe auf der Welt ist und ich bin der geborene Basketballspieler. Du kannst dich aber auch fragen, was hat Kyrie Irving jetzt schon wieder für Pillen geschluckt? Das ist Teil dessen, was Kyrie Irving ausmacht und Teil seiner Person und es wird so ein bisschen jetzt in den Playoffs sich zeigen müssen, ob da ein Schalter umgelegt werden kann und letztlich ist er auf jeden Fall ein Klatschspieler und jemand, der eigentlich in wichtigen Spielen schon immer gezeigt hat, dass er dann auch da ist und ich meine, er hat einen der großartigsten Dagger-Würfe abgefeuert in den Finals gegen die Warriors, die sie damals gewonnen haben. Aber mit diesem Argument, dass es bei ihnen nicht so wie jetzt bei den Clippers passt, einfach von der Rollenverteilung, da gebe ich dir völlig recht. Da sind viele Spieler, die sich vielleicht eine andere Rolle wünschen würden, die sie vielleicht teilweise eben auch im letzten Jahr schon hatten. Mir ist jetzt in den letzten Spielen, in dieser Niederlagenserie gegen die Spurs, Hornets, 76ers, Nuggets und so weiter aufgefallen, wie wichtig eigentlich Al Horford ist, auch wenn sich das nicht immer in jedem Spiel statistisch so zeigen lässt, auch vor allem nicht mit den direkten Statistiken aus Punkten, Rebounds, Blocks etc. Seine Funktion, wirklich dieser Pick and Roll und dann entweder reinzugehen oder vor allem eben rauszupoppen, den Center da rauszuholen, das Spiel zu öffnen, ist extrem wichtig, auch extrem wichtig für Kyrie Irving. Und als er jetzt in den Spielen gefehlt hat, sah es wirklich offensiv teilweise dramatisch, uninspiriert aus, was da noch so passiert ist. Es kamen natürlich noch einige andere Sachen dazu in den Spielen. Das war jetzt zum Teil auch Tatum nicht dabei. Baynes hat, glaube ich, eine Minute Restriction. Kann also auch nicht so lange ran. Smart war gesperrt, jetzt auch nach dieser Aktion, wo er Embiid von hinten einfach mal so weggepusht hat. Embiid ist ja auch ein Künstler darin, die Leute irgendwie aufzustacheln und dann mit seinen, wie groß ist er eigentlich, 2,12 Meter, dann einfach mal direkt umzufallen, wenn er einen Guard von hinten schubst. Aber all diese kleinen Dinge, die nachher zukommen, dass sie dann eben auch sowas stört natürlich den Flow, dass sie dann eben auch nicht die Lineups so spielen können, wie sie es müssten. Definitiv werde ich da sehr genau hinschauen, wenn die Indiana Pacers gegen die Boston Celtics spielen. Und
ja, sie spielen jetzt am kommenden Freitag.
Ja.
Spielt Indiana in Boston und sie haben danach auch noch ein Spiel. Also es liegt in Bostons Hand, in Indianas Hand natürlich auch, jetzt in der Regular Season den Heimvorteil klarzumachen.
Ja.
Und nochmal zu dem, was du eben gesagt hast, mit dem Schalter umlegen. Kyrie Irving hat das in einem Interview auch mit den Reportern besprochen. Die haben ihn gefragt, ist das eine Situation, in der man erwarten kann, dass das Team den Schalter umlegt, so wie Cleveland das eben teilweise getan hat? Vor den Playoffs sahen sie aus, als wenn es keine Chance gibt, weit zu kommen. Und dann in den Playoffs haben sie es doch wieder geschafft, den Schalter sozusagen umzulegen. Und er hat gesagt, dieses Team, die Boston Celtics, weiß nicht, wie man den Schalter umlegt. Man kann das nicht von ihnen erwarten. Sie sind noch nicht so weit und sie haben nicht diese Erfahrung. Und die Erfahrung war bei Cleveland eben das, was dazu geführt hat, dass es eben so ging. Also Kyrie Irving hat eigentlich schon selber gesagt, dass das eben das Level ist, das man von den Boston Celtics gerade erwarten kann und wahrscheinlich dann eben auch in den Playoffs. Und vor diesem Hintergrund muss man schon denken, dass die Erstrundenserie ohne Heimvorteil für die Boston Celtics eine sehr, sehr große Hürde sein wird.
Definitiv. Und selbst wenn es dann über diese Runde hinausgeht, wird es in der zweiten nicht leichter, wenn dann da die Bucks warten sollten. Bei denen zumindest jetzt aus Sicht der Celtics Brockton nicht dabei ist, der schon ein wichtiger Teil.
Und Mirotic auch nicht.
Ach, Mirotic auch nicht, richtig.
Ja.
Insofern doch geschwächt in wichtigen Teilen. Aber die Bucks natürlich nicht ohne Grund das vom Rekord her beste Team der Liga. Es wird ein schwerer Weg. Ja, ich glaube, das war für diese Woche jetzt so Playoff-Countdown-mäßig insgesamt jetzt nochmal ein guter Überblick über die aktuelle heiße Phase in der Eastern Conference und der Western Conference.
Ja, Nils, da wollte ich dich jetzt nochmal was fragen. Du hast doch gerade das Zion-Williamson-Spiel gegen UCF gesehen.
Genau, die NBA ist nicht das Einzige, was gerade interessant ist und March Madness macht mir immer eine ganze Menge Spaß, weil du bei jedem Spiel, jedes Spiel ist so Final-Charakter, ist so totale, totale Anspannung, viele junge Spieler, bei denen eine ganze Menge davon abhängt. Also neben allem, was so basketballerisch so zu betrachten ist, finde ich das psychologisch einfach unheimlich spannend zu sehen, welche Spieler dann in den entscheidenden Momenten die Nerven bewahren in diesem jungen Alter und wer da dann auch Nerven zeigt. Und da war natürlich dieses Spiel Duke gegen Central Florida sehr, sehr interessant, weil es auch ein absoluter Kracher war.
Sehr. Und du kannst ja einmal kurz sagen, jetzt, wo hast du es denn gesehen? Hast du es über einen Stream geguckt oder über The Zone? Oder?
Ich habe das jetzt über einen Stream geguckt. Also ich hatte mir jetzt erwogen, mich bei The Zone anzumelden. Das war mir aber jetzt alles zu viel Gewurstel und da gab es jetzt eine andere Stream-Option und Möglichkeit, mir das anzugucken. Das war auch eine sehr gute Qualität. Dennoch würde ich jetzt das noch mit dem Anmelden bei The Zone, glaube ich, nochmal nachholen, weil es sich dann schon jetzt auch für diesen Monat extrem lohnen würde. Das Matchup Duke gegen UCF war von verschiedenen Seiten her interessant. Also zum einen Taco Fall, jetzt einfach mal in dem ganzen Spiel zu sehen. Wer es nicht weiß, ein 7'6 Center mit einer 2,60 Meter Spannweite, der einfach wirklich auf dem Spielfeld absurd aussieht. Also es ist ein bisschen Boban-mäßig, aber noch anders. Also auch die Spannweite noch
größer. Er ist 2,28 Meter groß, ne? Mit 2,60 Meter Spannweite. Also wirklich, er kann eigentlich aus dem Stand danken.
Genau, er kann aus dem Stand danken.
Und er sieht riesig aus. Und er ist doch einer der 20 größten Menschen der Welt, oder nicht?
Ich glaube, ja. Das hatte Ole irgendwie geschrieben, ja.
Ja, also das ist nicht bestätigt, aber er ist auf jeden Fall unglaublich groß. Ja. Ja.
Der ist natürlich noch sehr, sehr roh in einigen Sachen, aber teilweise schon auch mit einem Handling zu sehen. Sie mussten jetzt immer wieder rausnehmen, vor allem wegen Foulproblemen. Und es ist natürlich nach dem Reglement in der NCAA ist so ein Spieler natürlich nochmal sehr viel wertvoller als in der NBA, wo du einfach eine Zone spielen kannst, die es dir erlaubt, ihn auch so ein bisschen unterm Korb stehen zu lassen und ihn dort zu parken. Und jeder, der da vorbei will, sei es nun RJ Barrett oder Zion Williamson, der muss dann an ihm vorbei. Und er hat auch Zion Williamson ein, zwei Mal so richtig schön gepflückt, hat sich aber auch einige Male dann eben das Foul abbekommen und ist zum Schluss auch rausgefoult. Ja, um es nochmal kurz zusammenzufassen, Taco Fall hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, aber er ist definitiv kein Kandidat, der hoch gedraftet wird, meines Erachtens. Also auch, weil er für die NBA, wie sie heutzutage ist, eben nicht optimal gebaut ist, da auch mit vielen Pick-and-Roll-Situationen in der NBA sehr, sehr große Schwierigkeiten haben dürfte. Zion Williamson, meiner Ansicht nach, zu Recht gehandelt und den ersten Pick, da sind sich, glaube ich, auch alle Fans, Profi, Analysten, was auch immer, einig. Ein herausragendes Talent, mittlerweile auch ein Dreier gesegnet, das hat er in diesem Spiel auch gezeigt. In der entscheidenden Phase hat auch er Nerven gezeigt bei den Freiwürfen, genauso wie RJ Barrett. Und aber sie haben sich einfach durchgekämpft und am Ende halt das nötige Glück gehabt.
Aber das war ja wirklich sowas von glücklich. Also ich habe nur die Highlights gesehen, aber da hatte ja UCF einen Alley-oop versucht,
ja, im Fast Break. Ja, einfach durch die Hände geflogen.
Also und anstatt den Ball, der war im Grunde genommen völlig frei. Der Verteidiger stand in der Zone und der Ball geht oben rüber. Er hätte den Ball auch fangen können und Layup machen oder einen Dunk. Und dann wären die UCF irgendwie, was weiß ich, 30 Sekunden vor Schluss oder 40 Sekunden vor Schluss mit 6 Punkten vorne gewesen.
Ja.
Und die vergurken das Ding.
Genau.
Dann macht Zion Williamson ein 3-Punkte-Spiel und.
Genau, und am Ende gab es. Ja, es gab noch diesen Tip-In, also es gab mehrere strittige Entscheidungen auch von Seiten der Schiedsrichter. Zum einen gab es auf der Seite von UCF einen Wurf, der eventuell am Ring war, eventuell auch nicht. Dann war die Shotclock abgelaufen und dann hat Taco Fall den Ball nochmal reingedankt. Und es wurde minutenlang nachgesehen, ob der Ball noch am Ring war oder nicht. Aus 4 Perspektiven, die alle genau drauf waren. Und am Ende konnte niemand sagen, ob der Ball den Ring berührt hat oder auch nicht, weil es so unglaublich millimeterknapp war. Sie haben sich dann dafür entschieden, den Korb ziehen zu lassen. Und dann, wie du sagtest, direkt danach war dieser Alley-oop und das wäre die 6-Punkte-Führung gewesen. Das wäre es gewesen. Ja. Und dann noch dieser Rebound von RJ Barrett nach dem vergebenen Freiwurf von Zion Williamson, wo ist für meiner Ansicht nach ein bisschen auch aussah, als wäre da ein Push dabei gewesen.
Ja, und dann noch mehrere Tipps in der letzten Sekunde verpasst von UCF. Also da ist Duke wirklich nochmal glimpflich davon gekommen. Ja. Aber jetzt also
dieser letzte Tipp, der würde ich immer sagen, das war ja auch von Aubrey Dawkins, der auch in diesem Spiel der beste Spieler auf dem Platz war. Also der hat ein herausragendes Spiel gemacht, wirklich unglaublich. Für den halt besonders traurig, dass es nun so ausgegangen ist. Also Duke wäre fast raus gewesen. Und um das vielleicht noch zusammenzufassen, sie haben wahrscheinlich wirklich die drei besten Spieler dieses Jahr, die dann auch die Liga, also die NCAA in Richtung NBA verlassen werden. Das würde ich schon fast so behaupten. Natürlich muss man Joe Morant noch mit reinnehmen. Das wäre dann aktuell wohl der zweite. Aber ansonsten...
Ja, Morant ist ja achtkantig aus den NCAA-Tournament rausgeflogen. Ne? Ich glaube 90-53 oder so.
Ja, in der ersten Runde war er herausragend und das zweite Spiel haben sie also so richtig verkackt. Bei Duke noch, um das abzuschließen, aber außer diesen drei Spielern finde ich es krass, dass sie dann halt keine Spieler aufs Feld stehen können, denen du überhaupt den Ball in der Offense geben kannst. Also unter anderem war es für Duke so schwierig, weil sie nur Isolation gespielt haben, versucht Williamson den Ball zu geben und die zwei anderen Spieler, die jeweils noch neben den drei Stars, sage ich jetzt mal, auf dem Platz standen, die hat UCF völlig stehen lassen. Also da ist keiner auf 3 Meter überhaupt rangelaufen. Und wenn du dann keinen Spieler nochmal aufs Spielfeld stellen kannst, den du wenigstens einen Wurf nehmen lassen kannst, es ist schon natürlich für eine Offense sehr limitierend und auch ein Grund, weshalb ich sagen würde, Duke ist dieses Jahr dann doch zu schlagen und man sollte sich von den großen Namen, die dann da auf dem Blatt stehen, auch nicht zu groß beeindrucken lassen.
Interessant. Ja, und jetzt einfach mal zum nächsten Punkt. Zion Williamson ist der Spieler, über den alle die ganze Zeit reden. Und wenn du jetzt einfach mal Zion Williamson mit dem vergangenen Draft-Jahrgang vergleichst, mit dem 2018er-Jahrgang und mit den Spielern, die da gedraftet wurden, wo würdest du denn im Vergleich zu denen jetzt, weil wir die ja schon kennen, die anderen, RJ Barrett und so weiter, die kennen wir jetzt nicht so gut, aber wo würdest du denn Zion Williamson sehen, wenn er im vergangenen Jahr im Draft gewesen wäre?
Ja, wir haben ja schon einige Male über den Draft gesprochen, speziell über Doncic und über Trae Young. An denen kam man dieses Jahr auch absolut nicht vorbei. Vielleicht die beiden besten Rookies seit, ja, Simmons ist schwer zu beurteilen, weil er noch den Wurf entwickeln muss. Auf jeden Fall spielen sie beide eine Rookie-Saison, wie es sie so seit LeBron nicht gegeben hat. Es ist alles sind eigene Spieltypen, aber Young und Doncic für mich absolut herausragend. Und ich würde nach aktuellem Wissen diese beiden Spieler Zion Williamson vorziehen. Ich glaube, Zion Williamson hat die Athletik und er hat auch definitiv einen Wurf, der sich noch zu einem guten, soliden Dreier, auch NBA-Dreier entwickeln kann, wird aber vermutlich nie seine Stärke sein. Er hat aber wirklich auch eine Menge anderer Skills und wird ein immer kompletterer Spieler. Dennoch würde ich Doncic und Young, das sind für mich schon gesetzte All-Stars mit auf jeden Fall Upside super Superstar. Und Zion Williamson wäre dann für mich sozusagen nach Doncic 1, Young 2 mein vermutlich dritter Pick. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich habe von Zion Williamson jetzt noch nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Und ich finde es schon ziemlich beeindruckend, was er für Stats auflegt. Und die Highlights sehen krass aus. Und er hat jetzt gegen UCF 32 Punkte gemacht.
Ja.
Sein Dreier ist ganz gut. Seine Athletik ist phänomenal. Sein defensives Potenzial ist unglaublich hoch. Seine Athletik ist der absolute Wahnsinn. Ich bin da nicht so ganz sicher, weil ich, wie gesagt, noch nicht so viel gesehen habe, aber wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, dann würde ich doch sagen, dass ich Luka Doncic ihm vorziehen würde. Und ich finde Trae Young super gut. Ich bin echt, was Trae Young angeht, total. Er ist bei mir im Kurs total gestiegen. Ich mag ihn super gerne sehen. Ich finde, er ist ein unglaublicher Offensivspieler, aber ich glaube, weil Trae Young diese Defensivschwäche hat, würde ich Zion Williamson dann doch Trae Young vorziehen. Also ich glaube auch, dass Zion Williamson mit seiner Athletik eine Menge Sachen machen kann, die echt verrückt sind.
Ja, Ja, das lässt ihn natürlich auch diese völlig abgefahrenen Stats in der NCAA auch auflegen, weil die natürlich auf dem Athletic-Level eben der NBA ja, offen dargelegt und völlig unterlegen ist. Und er ist halt ein Spieler, der auch in der NBA absolut herausragen würde von seiner Athletik her. Ne? Also das kommt dann schon zu Situationen, wo er den Steal holt und eigentlich noch den Ball reflektiert, 2 Meter hinter dem Spieler ist, der eigentlich den Ball bekommen sollte, an ihm vorbei rennt, als hätte er eine völlig andere Sprintleistung, würde da olympiamäßig an einem Amateur vorbeilaufen und hämmert das Ding dann rein. Ne? Also er ist wirklich athletisch auf einem völlig anderen Level und vieles, was er so aktuell da aber auch macht, hängt dann auch sehr stark noch mit seiner Athletik zusammen. Da könnte das teilweise auch nochmal ein etwas feinerer Move sein und er springt dann halt zum Teil eben auch noch in den Spieler rein und macht es dann halt mit purem Willen und Gewalt, wenn du so willst. Ich glaube aber, dass er definitiv auch die spielerische Entwicklung machen könnte, dass es alles noch sehr viel filigraner wird. Also sehr, sehr große Upside bei ihm.
Ja, er trifft 74,9 aus dem 2-Punkt-Bereich. Viel ja, Goal.
Viele Danks. Aber dennoch auch gute Abschlüsse auch. Seine Layouts
ja, also sind sehr gut. Zion Williamson könnte in die NBA kommen und eventuell der athletischste Spieler der Liga sein. Ich meine, wer würde denn da noch in Frage kommen? Ich meine, mit dem Körper, mit der Power, mit dieser Sprungkraft?
Ja.
Also eventuell ist er der krasseste Athlet, wenn er in die NBA kommt.
Ja, ja, wenn du mit einkalkulierst, was er für ein Gewicht auf die Waage bringt und mit diesem Gewicht das alles macht, das ist ja eben auch nochmal so ein Faktor. Ne? Wenn du
in einer 129 Kilo.
Ja, und trotzdem diese hohen Sprünge. Ne? Also ich glaube, ein Vertical Leap von 48, nee, nicht ganz, glaube ich, 44, 45, auf jeden Fall schon sehr, sehr...
Ja, Inch.
Inch, ja.
Also über einen Meter.
Ja, naja. Also schon auf jeden Fall Oberkante dessen, was Leute in so einem Sprungtest eben auflegen.
Das ja, also 48 Inch Vertical Inch ist, glaube ich, ist, glaube ich, einer der höchsten, die in der NBA je gemessen wurden.
Ja. Nee, 48 also, hatte er, glaube ich, nicht. Es war eher sowas wie 44, 45.
Ja. Aber naja, auf jeden Fall ist er super athletisch und eventuell der beste Athlet, wenn er so in die Liga kommt. Also Luka Doncic sehe ich schon als Supertalent, auch mit seinem Gefühl fürs Spiel. Und ich glaube, er hat auch noch so viel Upside, was die Athletik angeht und auch seine Trefferquoten in dieser Saison. Ich glaube, dass da noch eine Menge nach oben geht. Also gerade jetzt die letzten 2 Monate waren bei Luka Doncic doch schon so ein bisschen enttäuschend. Die Freiwurfquote zum Beispiel nur in den 60ern und so. Aber trotzdem sehe ich Doncic als einen Spieler, der einfach ein Supertalent ist. Und dann würde ich aber Zion Williamson dahinter sehen und dann Trae Young.
Okay. Aber diesen Draft finde ich gerade auch ziemlich interessant. Mich würde jetzt mal weiter interessieren, wen du noch nehmen würdest. Also wenn wir jetzt einen Redraft machen vom NBA Draft 2018, dann wäre Doncic dein erster Pick, Young.
Ja, wir können es ja einfach kurz machen. Wir machen Redraft, ja. Wir losen einfach aus, wer den ersten Pick bekommt.
Aha.
Dann werfe ich mal eine Münze. Warte. So. Kopf oder Zahlen jetzt, was sagst du?
Zahl.
Okay, du hast den First Pick.
Doncic.
Alles klar. Dann habe ich den zweiten Pick. Ich nehme Trae Young.
Dann komme ich auf der 3 mit Marvin Bagley.
Okay, interessant. Dann nehme ich auf 4 Jaren Jackson.
Yep. Dann nehme ich auf der 5 DeAndre Ayton.
Dann nehme ich auf 6 Mitchell Robinson.
Okay. Dann komme ich mit der 7 und nehme Wendell Carter.
Okay, dann nehme ich auf der 8 Shai Gilgeous-Alexander.
Okay. Nummer 9 Colin Sexton.
Interessant. Dann nehme ich auf 10 Mo Bamba.
Mhm. Ja, da fallen jetzt doch ein paar raus. Kevin Knox ist nicht dabei. Ja, und jetzt so beim Draft sind natürlich einige dabei, die noch zeigen müssen, was sie drauf haben, wo das Potenzial noch immer nicht abgerufen ist. Auch so jemand wie Kevin Knox, also muss ich sagen, in diesem Jahr, wenn ich mir das mal angesehen habe, das ist noch so fürchterlich ineffizient, was er alles so aufs Feld legt. Aber
ja, eine der ineffizientesten Saisons aller Zeiten, glaube ich sogar, bei Kevin Knox.
Ja, wenn du dir mal ein Knicks-Spiel anguckst, ein ganzes wirst du vielleicht nicht schaffen, aber dann siehst du auch, wieso. Das ist wirklich noch weit davon entfernt, was ein Starspieler aufs Feld bringt. Aber gleichzeitig sehe ich dann schon auch, wenn er mal gewisse Moves auspackt, was Leute in ihm sehen und was da so möglich ist. Aber ja, das ist bei mir auch ein Grund, warum er es nicht in die Top Ten geschafft hat.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass du Trae Young und Doncic auch beide vor Jackson und Bagley siehst.
Ja.
Und mich würde mal interessieren, warum du Bagley vor Jackson gezogen hast.
Bei den beiden tue ich mich schon schwer. Jaren Jackson, der Elite-Verteidiger, und abzusehen, dass er in Memphis auf lange Zeit der zentrale Focal Point sein will. Also mir hat Bagley vor allem jetzt in den letzten ein, zwei Monaten sehr gut gefallen. Eine unheimlich gute Athletik. Ich glaube, dass er zukünftig auch so eine Ankerrolle in der Defense übernehmen könnte, wenn da noch ein bisschen was passiert. Und einfach auch echt ein Slasher, den du zum Korb haben möchtest.
Ja, meinst du echt, dass er eine Ankerrolle in der Defense übernehmen kann? Also das ist halt für mich eher so der Punkt. Also ich finde auch, dass er in letzter Zeit super gut gespielt hat.
Yeah.
Und seine Athletik ist wirklich ziemlich beeindruckend. Also gerade, weil er so schnell springt und auch so mehrmals hintereinander. Das war auch, bevor er gedraftet wurde, schon immer so dass der große Punkt für ihn, dass er halt so mehrere Sprünge hintereinander, so wie kaum jemand anderes, machen kann. Mhm. Aber ob er wirklich ein defensiver Anker sein kann, also im Moment ist er viel zu dünn dafür. Das kann natürlich noch kommen. Mhm. Aber ich sehe irgendwie das nicht so richtig. Ich glaube, okay, das wird schwer für ihn. Also er hat natürlich schon die Größe und die Athletik, aber ja, er macht jetzt im Moment 0,9 Blocks im Schnitt und ich sehe da auch schon so ein bisschen so ähnlich wie bei Ayton, so ein bisschen Probleme mit dem Stellungsspiel und mit der Antizipation und ich habe da so meine Zweifel, ob er das noch wird. Also ich glaube schon, dass er mit den Voraussetzungen, die er hat, noch ein ganz guter Verteidiger sein kann, aber ein defensiver Anker, also wirklich die 5 spielen und dann derjenige sein, der die Defense zusammenhält, das weiß ich nicht so genau, ob er da wirklich so ein Elite-Verteidiger werden kann.
Das ist ein weiter Weg, definitiv. Bei Jaren Jackson, den du jetzt hast, also kann ich schon auch nachvollziehen. Er hat vor allem diesen guten Wurf noch zu seinen Fähigkeiten dazu.
Dann die, ja, aber dazu muss ich bei Bagley sagen, dass ich finde, sein Wurf sieht total gut aus. Ich finde, ja, Bagleys Wurf sieht super gut aus. Er ist auch ein okayer Freiwurfschütze. Mhm. Also schon, er hatte jetzt schon auch Monate dabei, wo es mal so um die 80% war. Zum Beispiel im Februar hat er 77,8% geschossen und er schießt jetzt im März 50% Dreier. Relativ wenig Versuche, also ein Dreier pro Spiel trifft er, aber 50% Dreier, und ich finde, sein Dreier sieht gerade recht gut aus. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass Bagley auch noch ein ganz guter Dreierschütze wird.
Ja.
Aber klar, da hat natürlich Jaren Jackson jetzt gerade noch so den Vorteil, ne? Der hat über die ganze Saison jetzt 36% geschossen.
Ja, das ist schon vor allem in der Rookie-Saison ein sehr, sehr guter Wert.
Ja. Also ich muss sagen, dass ich auch bei Jackson, so was die Blocks angeht, so ein bisschen mehr noch erwartet hätte. Da war schon mal ein Monat mit 2 Blocks im Schnitt dabei, aber ansonsten insgesamt sind es 1,4. Mhm. Ich hatte gedacht, dass er da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen kann, dass es vielleicht sogar eher so ein bisschen so wird, wie das bei Mitchell Robinson jetzt war, dass er wirklich so ein bisschen aussieht wie so eine Blockmaschine. Mhm. War jetzt teilweise nicht so der Fall, aber ja, kann auch noch kommen. Er ist ja auch sehr, sehr jung. Aber das komplette Paket wäre für mich halt einfach irgendwie so mehr da. Also der Dreier und die Rim Protection ist da einfach schon besser bei Jackson, was für einen Big Man heutzutage eben sehr wichtig ist. Mhm. Bagley hat dafür eine etwas bessere Athletik, aber ja, ist halt auch sehr, sehr abhängig von seiner Athletik und technisch finde ich ihn nicht ganz so gut. Er kann fast nichts mit seiner rechten Hand machen. Das ist halt auch noch so ein Punkt. Also Jaren Jackson zieht auch fast immer nach links, wenn er zum Korb zieht, Aber ich sehe da trotzdem ein bisschen mehr noch, ja, dass er ein bisschen mehr beidhändig ist, wenigstens als Bagley. Also Bagley, dem könnte man wirklich die rechte Hand auf den Rücken binden, der würde es kaum merken.
Ja, also auch nach einem Jahr ist es nicht so leicht, diesen Draft vollen Gewisses durchzuziehen. Und es kann auch sein, dass bei all den Spielern, die wir jetzt nicht aufgezählt haben, einige dabei sind, die so richtig durchstarten. Manche haben wir auch noch gar nicht gesehen. Also Michael Porter Jr. bei den Denver Nuggets könnte noch wirklich ein starker Spieler sein.
Ja, ich muss sagen, dass ich nicht ganz so viel von Michael Porter halte. Ich weiß nicht, ob der noch so gut wird. Aber eine Frage, die ich noch für dich habe, weil ich das sehr interessant finde. Wen würdest du nehmen, Mitchell Robinson oder DeAndre Ayton?
Also nochmal,
Mitchell Robinson, den Mitchell Robinson,
ja.
Oder DeAndre Ayton, wenn du dir jetzt einen von den beiden aussuchen kannst. Also würdest du auf jeden Fall Ayton nehmen? Ist es für dich ganz klar? Oder würdest du sagen, Mitchell Robinson hat so krasses defensives Potenzial, dass er vielleicht auch der bessere Spieler wird?
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, wonach du gehst. Ne? Also mit Sicherheit ist Ayton der Spieler, der eher ein All-Star werden würde, so nach der Kategorie. Ja? Wenn du so denkst, so Offensivspieler und jemand, der offensiv ein Go-To-Guy sein kannst. Aber eigentlich, wenn du so als Team denkst und was heutzutage eine effektive, effiziente Art ist zu spielen, dann holst du die Punkte ja größtenteils eher über die Dreierschützen, über die Wingspieler und setzt dann halt jemanden ein, der ein Defensivspezialist ist. Und dann sehe ich schon auch das Argument für Mitchell Robinson an der Stelle. Aber ich würde jetzt trotzdem einfach bei DeAndre Ayton bleiben, weil er einfach ein krasser Typ ist, bei dem ich hoffen würde, dass es defensiv einfach noch ein bisschen Klick macht, auch wenn die Vergangenheit einfach gezeigt hat, dass so ein absoluter Defensivinstinkt sich dann nicht einfach nochmal so ausbildet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass defensiv leider von ihm die Erwartungen nie so ganz erfüllt sein werden.
Ja, also man muss Ayton schon zugute halten, dass er sich verbessert hat in der Defense und er macht schon, auch von den Statistiken her, in der Saison finde ich gar nicht so einen schlechten Eindruck. Also jetzt zum Beispiel im März hat er einen Block und einen Steal im Schnitt, im Februar auch, im Februar nicht, Entschuldigung, 0,4 Blocks hat er da im Schnitt. Aber jetzt im März hat er doch einige Blocks gemacht und er hat da auch schon mal im Januar einen Block im Schnitt. Und ein Steal auch. Also ein Steal und ein Block im Schnitt ist schon ganz gut. Das haben gar nicht so viele Spieler in der Liga, wie man denken würde. Das hat er jetzt schon mal im Januar und im März gemacht. Also auch da sind schon mal einige Zahlen gar nicht so schlecht. Aber ja, er ist halt ein riesiges Lob-Anspiel. Er hat auch, finde ich, relativ wenig Post-Touches in den Spielen bekommen, die ich gesehen habe. Also auch nicht so typisch Post-Game-mäßig. Also er macht eben seine Punkte eher durch Lob-Anspiele und durch Midrange-Jumper, was ich so gesehen habe. Und eben Putbacks und Dunks. Dadurch hat er natürlich auch ein sehr gutes Field-Goal, aber das kann Mitchell Robinson meiner Meinung nach auch ähnlich gut machen. Also dieses Lob-Target ist er halt einfach auch. Und ich finde, Mitchell Robinson hat halt das Potenzial, ja, der beste Shotblocker der Liga zu werden. Ich finde, seine Athletik ist phänomenal. Er macht so ungefähr 3 Blocks in 20 Minuten im Schnitt in den letzten 2 Monaten. Und ja, also ich habe da irgendwie, also für mich ist es einfach so, so wie sich das Spiel auch entwickelt, Ayton wirft gar keine Dreier. Sein Midrange-Jumper, finde ich, sieht auch nicht so super gut aus. Sein Instinkt ist nicht so gut. Also wenn man das dann eben so sieht, ja, also kann man mit so einem Spieler wirklich auf dem höchsten Level gewinnen? Das weiß ich nicht so genau. Also es kann natürlich schon sein, dass er dann irgendwann so krass wird mit seinen körperlichen Voraussetzungen, dass das für die Offense wieder gut ist. Aber ja, also ich glaube, ich habe da sehr viel hin und her überlegt, habe dann schon fast gedacht, oh, ist das verrückt, irgendwie den First Pick und Mitchell Robinson ist ein Zweitrunden-Pick beim Team, das fast gar keine Spiele gewinnt. Aber das Potenzial, das Mitchell Robinson hat, finde ich schon sehr, sehr gut. Ja, schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, ich würde fast zu Mitchell Robinson tendieren. Denn ich habe einfach nur noch mal so geguckt, welches Team, das jetzt gerade aktuell in die Playoffs kommt, hat einen schwachen Defensivcenter und da ist einfach kaum eins dabei. Die meisten Teams haben ziemlich gute Defensivcenter. Und also jetzt zu diesem Zeitpunkt wäre Ayton der schlechteste Center, den irgendein Playoff-Team hat in der Defense. Und es ist natürlich die Frage, ob das in Zukunft irgendwie sich bessert. Also ich würde sogar sagen, dass Jokic vielleicht im Moment ein besserer Verteidiger ist als Ayton. Weil Jokic, der spielt in einem Team, das eine Top-10-Defense hat. Er hat gar keine Athletik, aber er ist eben sehr clever. Und die Denver Nuggets bekommen es halt mit ihm auf dem Feld hin. Also er ist kein athletischer Spieler oder ein Shotblocker, aber er ist eben so clever, dass er in einem defensiven System sich so bewegt, dass die eben trotzdem eine Top-10-Defense haben. Das muss man ihm hoch anrechnen. Und ja, ich glaube nicht,
dass... auch ganz gut, weil sie Millsap haben und Plumlee, die einfach auch ganz gut neben ihm spielen können.
Ja, aber man kann keine Top-10-Defense haben, wenn man einen richtig schlechten Center da hat. Also wenn er jemand wäre, der das überhaupt gar nicht auf die Reihe kriegt. Also das, was von Jokic verlangt wird, das macht er schon gut. Und also zu diesem Zeitpunkt zumindest glaube ich nicht, dass man, wenn man Ayton bei den Denver Nuggets auf Center reinpackt, eine Top-10-Defense haben könnte. Das mag in 3-4 Jahren anders sein. Also ich bin ja sowieso immer der Meinung, das ist halt alles sehr viel Rätselraten bei den Rookies und man sieht es ja jetzt gerade bei D'Angelo Russell, der für einen Salary Dump benutzt wurde und All-Star geworden ist und super gut aussieht, jetzt gerade gegen Portland letzte Nacht wieder, ich glaube, 39 Punkte gemacht hat.
Yeah.
Und man weiß es einfach nicht so genau. Und es kann auch sein, dass in 3 Jahren die Phoenix Suns sagen, oh Mann, irgendwie wird das hier nichts mit DeAndre Ayton. Und dann geht er zu einem anderen Team und wird dann auf einmal ein super Spieler, ein total guter Verteidiger, kriegt das alles hin. Von Brook Lopez hätte vor 2-3 Jahren auch keiner gedacht, dass er einer der besten Verteidiger der Liga wird. Und da war er schon mehrere Jahre in der Liga. Und er war einfach nicht, es galt immer so, Brook Lopez ist der eher offensive Bruder und Robin Lopez ist der eher defensive Bruder. Ja. Und jetzt ist Brook Lopez einer der besten Verteidiger der Liga, contestet die meisten Würfe. Also es ist alles möglich und man kann auch spät in seiner Karriere noch sehr, sehr große Schritte nach vorne machen. Das sieht man immer wieder und ich könnte mir auch vorstellen, dass DeAndre Ayton noch ein MVP-Kandidat sogar irgendwann wird. Also es ist... es ist bei DeAndre Ayton auch sehr, sehr viel drin und sehr viel Raum nach oben. Aber ein Spieler, an dem mich das immer erinnert mit Mitchell Robinson, ist einfach Rudy Gobert. Als Rudy Gobert in den Draft gegangen ist und ich mir die Videos angeguckt habe von ihm, von Chalon aus Frankreich, da habe ich gedacht, was für ein Riesentyp und wie komisch der läuft. Und also er sah für mich zu dem Zeitpunkt eher so aus wie so ein Spieler wie... Boban Marjanovic, so eine Kuriosität, der mit riesigen Armen übers Feld läuft und der in der NBA das eher nicht so richtig packen wird.
Ja.
Und Gobert sieht jetzt so krass aus und das ist so heftig, was er für einen Impact hat. Und ich muss einfach sagen, Mitchell Robinson, was er so macht, der kommt aufs Feld und räumt auf und im Moment springt er halt viel zu viel und ist viel zu unerfahren, aber diese Athletik, die er hat, auch wenn er dankt und so, es ist schon ziemlich abgefahren.
Ja, es ist schon relativ häufig, dass diese sehr athletischen, defensiv orientierten Spieler dann auch Zweitrunden-Picks werden oder relativ weit nach hinten fallen. Das war ja häufiger schon so. Ne? DeAndre Jordan war ja, glaube ich, auch ein Zweitrunden-Pick.
Ja, und DeAndre Jordan kommt mir da sofort auch in den Sinn. Also ich habe schon vorm Draft bei Mitchell Robinson gedacht, dass er mich sehr an DeAndre Jordan erinnert. Und DeAndre Jordan ist auch innerhalb von ein paar Jahren einfach aufgrund seiner Athletik zu einem sehr guten Spieler geworden.
Und Ben Mitchell Wallace Robinson wäre noch so ein Beispiel damals.
Ja, Ben Wallace auch. Und Mitchell Robinson hat jetzt schon seine Freiwurfquote verbessert. Also da sieht es auch schon so aus, dass er da noch ein bisschen was entwickeln kann. Vielleicht irgendwann sogar ein Jumper, wer weiß es.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch eine Entwicklung, wie ich es mir jetzt natürlich auch bei Mo Bamba hoffen würde, dass da noch eine ganze Menge passiert, das Spiel sich noch ein bisschen verfeinert und dann nach oben hin einiges möglich ist. Den haben wir ja zumindest auch in die Top 10 hier reingenommen.
Ja, Mo Bamba habe ich jetzt ja auch in diesem kleinen Redraft, den wir gemacht haben, auf 10 genommen, einfach weil er so großes Potenzial hat mit den körperlichen Voraussetzungen.
Ja.
Definitiv. Die größte Spannweite, höchste Standing Reach aller Zeiten, ne, in der NBA, glaube ich, im Draft Combine.
Oh je.
Ja. Noch höher als Gobert, wenn er steht und den Arm nach oben hält.
Mhm. Wow. Ja, also ich würde sagen, dann haben wir das Playoff Race und ein bisschen March Madness und den Rookie-Jahrgang in diesem Jahr ganz gut zusammengefasst. In der nächsten Woche kommen wir noch einmal zurück mit Stretch 4. Da werden also Olli und Jan uns noch einmal begleiten und wir schauen uns die Liga noch einmal mit anderen Blickwinkeln an. Bis dahin wird sicherlich auch wieder einiges passiert sein und wir werden euch auf dem Laufenden halten. Natürlich seid ihr wieder herzlich eingeladen, uns zuzuhören beim NBA-Tauchgang. Arne, ich bedanke mich sehr bei dir für deinen tiefen Einblick.
Ja, ich mich bei dir auch, Nils.
Und dann sage ich mal bis nächste Woche.
Ja, ciao Leute, ciao Nils, bis nächste Woche.
Ciao.